Es ist so, es gibt sehr viele Studien beispielsweise, dass Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, glücklicher in der Zukunft sein werden als Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Nicht, weil da irgendwie Abracadabra irgendwas vom Himmel fällt, sondern weil sie einfach sich das Leben anders ansehen und dann eben auch dadurch andere Sachen sehen.
Lieber Christian, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk. Es ist mir eine Riesenfreude, dich zu hören.
Vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
Ja, Christian, ich war wirklich beeindruckt, nicht nur von deinem tollen Buch, sondern auch, ich würde sagen, von deiner Heldenreise, die, glaube ich, sehr, sehr vielen Menschen Mut macht, was so möglich ist, wenn man will und vielleicht das richtige Mindset hat. Ich weiß nicht, ich stelle die Frage, als du dein Abitur gemacht hast, hättest du gedacht, dass du irgendwann in New York nach einer Promotion in London Business School tatsächlich arbeiten wirst?
Es war auf jeden Fall eine Verkettung von sehr vielen Zufällen und sehe mich als sehr glücklich an, dass ich heute hier sein darf.
Was waren die ausschlaggebenden Faktoren aus deiner Perspektive, wenn man jetzt das ex post betrachtet?
Es war auf jeden Fall sehr interessant. Also es ist ja, ich bin ja erst quasi über das Unternehmertum dann in die Wissenschaft gegangen und ich denke, was für mich am wichtigsten war, war, dass es sich sinnvoll angefühlt hat, was ich gemacht habe und was mir sehr geholfen hat damals. Ich hatte ja damals einen Autounfall, als ich 18 war.
Okay.
Und danach habe ich ein Buch gelesen, Viktor Frankls, ja. Man's Search for Meaning. Ja. Und in dem Buch habe ich sehr viele Antworten gefunden, im Sinne von, hey, wie kann man Sinn kreieren, selbst wenn es in der Situation an sich gerade sich nicht so anfühlt, als ob es Sinn gibt. Und was ich einfach für mich festgestellt habe, ist, mir gibt es sehr viel Sinn, Menschen zu verbinden, Ideen zu verbinden und so dieser Funken, der davon kommt. Und das ist einfach das, was mich sehr am Leben hält. Und das macht mir auch so Spaß an den Aktivitäten jetzt.
Ja, also mit Viktor Frankl hast du natürlich eine der größten Persönlichkeiten gezeigt. Und das Buch heißt, glaube ich, und trotzdem Ja zum Leben sagen auf Deutsch, wenn ich mich nicht irre. Das muss man immer wieder lesen. Das tust du, glaube ich, auch immer wieder.
Ja.
Weil das kann man nicht genug gelesen haben, um einfach das Leben noch mehr zu schätzen oder wertzuschätzen. Und wie kamst du zu diesem Thema Serendipität oder, ich meine, für mich war das immer so künstlich herbeigeführte Glückssträhne aus eigener Kraft heraus. Ja, das habe ich so für mich übersetzt. Aber das, wie hast du das entdeckt? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
Genau, das ist sehr spannend, so dieses aktive Glück. So eben, das ist, wie du auch sagst, und das ist ja sehr anders als das blinde Glück. Blindes Glück ist, man wird eine tolle Familie geboren oder so. Das sind ja Sachen, die man nicht wirklich beeinflussen kann.
Mhm.
Und Serendipität ist ja was, wo ja, es gibt irgendwas Zufälliges, aber basierend auf unserem eigenen Handeln können wir dann daraus was machen. Und das ist ja im Prinzip so dieses aktive Glück. Und bei mir, ich bin einfach, seit ich diesen Unfall hatte und auch die Jahre danach, als ich auf dieser Sinnsuche war, habe ich eben immer mehr mich so ein bisschen drum gekümmert, hey, wie kann man sinnvolle Unternehmen bauen, wie kann man sinnvolles Research machen und so weiter. Und was ich spannend fand, war, dass überall, egal wo ich war, ich habe ja sehr viel von meiner Forschung, ist beispielsweise in Teilen Afrikas, in Kenia, in Südafrika, aber auch dann mit irgendwie großen Companies und CEOs irgendwo in New York und in allen verschiedenen Kontexten. Fand ich spannend, dass die erfolgreichsten, spannendsten Leute was gemeinsam haben. Und es ist, dass die intuitiv Serendipität kultivieren. Die sagen immer so ein bisschen, ah ja, und dann glücklicherweise ist das passiert und glücklicherweise das und glücklicherweise das. Aber wenn man dann tiefer greift, dann sieht man, Mensch, ihr habt da einige Sachen gemacht, die diese Serendipität eben kreiert haben.
Okay, Christian, das ist super interessant, weil wenn du sagst, die erfolgreichen Menschen vergleichen, ja, und es gibt ja sehr, sehr viel Forschung darüber, was sozusagen den Erfolg ausmacht. Soweit ich weiß, gibt es ja nur zwei Faktoren, die relativ gut messbar sind bei den Unterschieden zwischen den Menschen. Einmal ist das IQ und einmal ist Conscientiousness oder Durchhaltevermögen oder Grit, was Duckworth sagt. Und du sagst, es gibt noch eine dritte Komponente, nämlich das richtige Mindset, um Glück herbeizuführen. Das heißt, die ersten zwei Komponenten, die ich erwähnt hatte, die werden so auf 30-35% geschätzt. Eigentlich relativ wenig. Ja, was würdest du jetzt bei dem Thema Glück sagen? Wie viel macht das aus? Einmal blindes Glück und einmal, wo du das lernst, proaktiv herbeizuführen.
Ja, Ja, also was eben sehr interessant ist, ist, dass wenn man sich überlegt, also wir haben beispielsweise sehr viel überlegt, was ist denn das Mindset, das man braucht, um in der Welt erfolgreich zu sein, die sich ja ständig wandelt. Und da ist es ja nicht genug, einfach nur zu deinem Punkt, dass man einfach nur intelligent ist oder dass man einfach nur irgendwie Resilienz hat. Beide sind extrem
Essentiell, ja.
wichtig, ja, essentiell. Aber was natürlich auch wichtig ist, ist die Frage, wie kann ich konstant das Unerwartete für mich nutzen, anstatt es als Bedrohung zu sehen? Und darum geht es eben so ein bisschen zu sagen, wie kann man im Prinzip sich darauf einstellen, dass das Unerwartete passieren wird und dass es eigentlich Teil des Lebens ist. Und da gibt es eben sehr viele natürlich von diesen verschiedenen, wir nennen es dann den Serendipitätsquotienten. Im Prinzip die Frage, es gibt so ein paar Bereiche, wo man im Prinzip besser werden kann. Das ist beispielsweise die Offenheit zu Neuem, es ist Neugierde, es sind die verschiedenen Dinge, die im Prinzip uns dann ermöglichen, das Unerwartete A zu sehen, aber B eben auch damit was zu machen. Und du siehst vielleicht hier hinten, eines der Bücher, die ich hier auf dem Regal habe, ist Der kleine Prinz. Dieses Buch, worum es da geht, ist, dass eben dieser kleine Junge, der läuft halt überall rum, ja, und fragt einfach nur, warum. Und das Tolle an der Frage, warum, ist ja, dass man Sachen in Frage stellt und dadurch kann man dann im Prinzip auch so unerwartete Annahmen konstant in Frage stellen.
Und man kann im Prinzip unterscheiden jetzt, sagen wir aus der wirtschaftlichen Perspektive, individuelle Ebene und dann auch vielleicht strukturelle Ebene auf der Firmen, Struktur bezogen, ja. Und wenn wir jetzt mit der individuellen Ebene beginnen, du hast ja auch sehr, sehr viele Instrumente, die es ermöglichen, jedem einfach diese Glückschancen zu kreieren. Ich meine, man muss ja die erkennen und dann auch ergreifen. Ich glaube, das ist immer, zwei Aspekte, die zusammenkommen müssen, ja. Was sind deine Top 3 Instrumente, um auf der individuellen Ebene wirklich Glück herbeizuführen?
Ja, also der erste ist auf jeden Fall, dass man sich fragt, was hält mich denn eigentlich davon zurück, mehr Serendipität zu haben? Weil jeder, der sich das anhört, kann sich vielleicht kurz überlegen, Mensch, was waren denn Situationen in meinem Leben, wo Serendipität hätte passieren können, aber es ist nicht passiert? Beispiel, man sitzt im Meeting, hat so diese unerwartete Idee, aber bringt sie nicht ins Meeting, weil man sich nicht ready fühlt, weil man Angst hat, dass man vielleicht dann ausgelacht wird oder was auch immer es ist, ja, oder dass man zurückgewiesen wird, ja, und deswegen wird die Idee dann eben nicht zutage gebracht. Und dann geht man vielleicht aus dem Office raus und denkt, ach Mensch, was hätte passieren können, hätte ich die Idee reingebracht. Oder man ist auf einer Konferenz, rennt in den Speaker rein und sagt dann aber, ach nee, Mensch, will ich jetzt nicht und so weiter, geht weiter und denkt, ah, was hätte man jetzt machen können, hätte man mit dem Speaker gesprochen. Also so Sachen, wo man im Prinzip Serendipity misst und sich wirklich überlegen, was ist denn das Muster dahinter? Und oftmals ist das Muster ja entweder Hochstapler-Syndrom, also das Imposter-Syndrom, was ja viele erfolgreiche Leute haben, oder eben die Angst vor Zurückweisung. Und was ich da sehr spannend finde, ist das Reframing, wirklich wegzugehen von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Ja, also was ist das Schlimmste? Ich kann ausgelacht werden über die Idee, ich kann zurückgewiesen werden. Oder, und was eben wichtig ist, wenn man es reframed, sagt, was ist denn das Schlimmste, was passiert, wenn ich es nicht mache? Dass man dann eben 3 Tage rumläuft und sich Gedanken macht, ach Mensch, wenn ich die Idee reingebracht hätte, was hätte passieren können? Und dieses Regret, dieses Bedauern ist ja viel, viel schlimmer. Und mir hat es ja geholfen, so diese Fear of Regrets einfach mal beiseite zu lassen, weil im Prinzip man sich eher über die Sachen dann auch aufregt, die man vielleicht dann eher verpasst hat, als die, die man gemacht hat. A. Dann B, denke ich, sind diese Strategien. Strategien, eine meiner Lieblingsstrategien ist die Hakenstrategie, wo man wirklich davon ausgeht, dass man in jeder Konversation ein paar Haken setzen kann. Also beispielsweise, wenn du mich fragen würdest, Christian, was machst du beruflich? Ja, wenn wir uns das erste Mal auf der Konferenz treffen würden, würde ich vielleicht irgendwas sagen wie, ich bin Prof an der NYU, habe gerade ein Buch über Zufall geschrieben, aber was ich richtig spannend finde, gerade ist Kindererziehung, weil ich gerade ein Kind gekriegt habe. Ja, und das sind 3 verschiedene Haken, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, wir haben auch gerade ein Kind gekriegt, lass uns drüber reden. Mensch, so ein Zufall, wir haben auch gerade ein Buch rausgebracht, ich kann mich mit meinem PR-Abteilung in Kontakt setzen und so weiter. Der Punkt ist, dass wir uns alle überlegen können, was sind denn Sachen in meinem Leben, die mir wichtig sind und die einfach so ein bisschen als Nebensätze einfließen lassen. Und dann kann die andere Person immer zufällig das rausgreifen, was ihnen
Also
wichtig ist.
Menü anbieten für raumöffnende Fragen
Genau.
sozusagen, ja? Okay.
Genau. Und so ein Serendipitätsfeld bauen, es geht ja wirklich um Potenzialität. Es geht ja wirklich darum zu sagen, wie kann man denn hier eine Erweiterung vornehmen, die es uns dann ermöglicht, mehr Serendipität zu haben. Das sind im Prinzip die Praktiken. Und dann der dritte Bereich ist halt eher auch, was so ein bisschen auf unsere generelle Einstellung der Welt gegenüber hinkommt. Weil es gibt sehr viele Studien beispielsweise, dass Leute, die sich als Glückspilze bezeichnen, glücklicher in der Zukunft sein werden als Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Nicht, weil da irgendwie Abracadabra irgendwas vom Himmel fällt, sondern weil sie einfach sich das Leben anders ansehen und dann eben auch dadurch andere Sachen sehen. Beispiel, eines meiner Lieblingsexperimente, da nehmen sie einen Glückspilz und einen oder Glückspilzin, das ist Mann oder Frau, und einen Pechvogel, Pechvögelin und sagen, geht die Straße runter, setzt euch in einen Café, nehmt einen Kaffee und da haben wir unser Interview. Was sie denen nicht sagen ist, dass versteckte Kameras sind, die ganze Straße runter und im Café, dass Geld vor der Tür liegt und im Café ist so ein Sitz frei mit so einer tollen Businessman, der kann riesige Ideen da auch schaffen. Die Glücksperson geht die Straße runter, sieht das Geld, nimmt es hoch, geht ins Café, setzt sich den Businessman, die haben eine Unterhaltung, vertauschen Visitenkarten aus und potenziell kommt eine Möglichkeit raus. Die Unglücksperson, eine Pechvogelin, Pechvogel geht die Straße runter, sieht die Geldnote nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Businessmann, ignoriert den Businessmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war dein Tag heute? Glückspilz sagt, Mensch, war super, ich habe einen neuen Freund gefunden, habe Geld auf der Straße gefunden und potenziell vielleicht, das wissen wir nicht, eine Möglichkeit. Die Unglücksperson sagt nur, heute ist ja nichts passiert. Und das sehen wir eben viel, du kannst Leute in genau die gleiche Situation packen und eine Person wird mehr Glück haben als die andere, weil sie die Augen offen halten, weil sie auf Leute zugehen und so weiter. Und das sind eben diese Kriterien. Kinder beispielsweise finden mehr Geld in der Straße oftmals als Erwachsene, weil sie nicht davon ausgehen, dass es nicht da ist. Das ist wirklich so dieses Unerwartete, dass wir unsere Augen öffnen können.
Und Christian, das ist, glaube ich, ein Unterschied zwischen harte Arbeit wird immer mit Glück belohnt versus tatsächlich offen für Glück zu sein. Ja? Was die Frage ist natürlich, wie schaffe ich aus einem Pechvögel einen Glücksbild zu machen, ja, weil eine Selbsterkenntnis ist noch nicht ausreichend, um das Mindset oder geschweige Verhalten zu ändern. Was sind da jetzt so die Brücken von einem Zustand in den anderen?
Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil das natürlich oftmals auch in Unternehmen eine riesige Rolle spielt, wo man sieht, dass einige Leute nicht unbedingt innovativ und so weiter sind, aber es eben auch schwierig ist, das dann umzupolen, weil sie sagen, ach ja, der ist ja nur ein bisschen glücklicher hier drüben, weil und so weiter und so weiter. Das ist immer irgendeine Ausrede.
Es gibt eine Begründung. Begründung da, ja.
Genau. Es gibt immer irgendwie eine Begründung. Aber also zwei Sachen habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Erste ist wirklich, Teams so zu bilden, dass man Glückspilze mit den Pechvögeln zusammenbringt, um so ein bisschen im Prinzip so ein Peer-Apprenticeship zu machen. Das ist, man lernt ja am besten im Prinzip, wenn man beobachtet. Ich kann dir ja nur so viel erzählen, mach Hakenstrategie und mach das und mach das. Aber wenn du es nicht wirklich im Day-to-Day siehst, dann ist es ein bisschen abstrakter. Das heißt, es bringt immer viel, sich mit solchen Leuten zu umgeben oder in Teams, solche Teams zu bauen. A. B. Beispielsweise bei Zappos, der CEO hat ja damals immer gefragt, die hatten eine Liste, wenn sie Leute eingestellt haben. Do you consider yourself to be a lucky person? Und da war keine richtige oder falsche Antwort. Das waren von 0 bis 10, glaube ich, die Kriterien. Aber eben, wenn sich einer als 1 einstuft, ist es so ein bisschen eine rote, so ein Alarmzeichen, weil im Prinzip man will ja Leute, die schon so ein bisschen so auch das Glück chancenorientiert sind, genau. Und aber auf der anderen Seite, aber man will auch keine 10, weil man will ja keine Überoptimisten, die denken, sie können immer nur irgendwie alles hinkriegen. Und dann auf der anderen Seite denke ich aber auch auf dem individuellen Level. Ich habe das sehr gut gesehen, auch beispielsweise einen Kollegen gehabt in London, als ich da noch unterrichtet habe, ein absolut eminenter Professor. Und als ich mit dem Research angefangen habe, weiß gar nicht, schon 10 Jahre oder so her, da bin ich zu ihm hingegangen und meinte, hey, hier ist das Research und so. Und er meint, ja Mensch, Christian, ich mag dich und ich mag dein Research und so weiter, aber wozu brauche ich denn Serendipity? Like, ich habe doch alles, ja, ich bin doch eigentlich hier, ich habe meine Familie, ich habe meinen Job, was brauche ich das? Und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, dann mach doch ganz kleine Verhaltensänderungen hier, ganz kleine Sachen, wie wenn du morgens deinen Kaffee nimmst, frag doch einfach mal eine andere Frage den Barista als immer die gleiche Frage, die du ihm stellst. Oder oder wenn du auf eine Konferenz gehst, statt what do you do, ask doch einfach mal what inspired you about a presentation. Oder irgendwas, was halt nochmal so das Möglichkeit fällt, ein bisschen öffnet oder vermendet der Haken und so weiter und so weiter. Und er hat es einen Monat gemacht, er kommt dann zurück und er meint, Mensch, Christian, ich wusste gar nicht, dass dass das Leben so joyful sein kann, dass das Leben so viel Spaß machen kann. Und ich denke, das ist eben auch was, weißt du, kleine Verhaltensmuster zu ändern, das habe ich sehr effektiv gesehen, weil es sehr schwierig ist, Leute vom einen Tag auf den anderen zu ändern, aber wenn man mit kleinen Schritten dran geht, dass es schon was bringen kann.
Mhm. Nee, super spannend. Und du hast ja auch auf der Ebene der Unternehmen gesagt, man kann auch da deutlich besser performen. Du bringst auch ein super Beispiel mit Hire, glaube ich, wenn du das kurz nochmal erläuterst. Ich finde das so spannend. Ja.
Ja, Hire ist im Prinzip, also die ist ein Unternehmen, ein riesiges Unternehmen, so Haushaltsgeräte, also Waschmaschinen und so weiter. Und die haben eines Tages Anrufe von Bauern gekriegt. Und die Bauern haben ihnen gesagt, eure blöde Waschmaschine, die bricht hier immer, die geht hier immer kaputt. Warum geht die kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise machen? Wir würden wahrscheinlich irgendwas sagen wie, wasch deine Kartoffeln nicht in der Waschmaschine. Unser Marketingplan sagt, dass wir in der Waschmaschine kleiner waschen. Die haben das Gegenteil gemacht, haben gesagt, Mensch, das ist unerwartet, aber es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in China und der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht so einen Schmutzfilter rein und dann wird es eben eine Kartoffelwaschmaschine. Und so ist die Kartoffelwaschmaschine passiert. Und da finde ich es eben sehr spannend, wenn man einfache Praktiken hat. Bei Hire beispielsweise, dass man direkt investiert in unerwartete Ideen. Oder ich bin ein riesiger Fan von Sachen, die wir in Weekly Meetings einbauen können. Beispielsweise, wenn man die einfache Frage stellt, was hat dich letzte Woche überrascht? War da irgendwas, was deine Annahme in Frage gestellt hat? Dann würde jemand im Meeting sagen, ja, du, hat mich überrascht, dass Leute unser Produkt anders benutzen. Die waschen anscheinend ihre Kartoffeln drin und wir wussten das nicht. Und dass man, anstatt das jetzt als Bedrohung zu sehen, ja, dass man es nicht vorher gewusst hat, dass man das einbaut in die Strategie, das habe ich bei Unternehmen als sehr erfolgreich gesehen, dass dann im Prinzip diese Legitimisierung passiert. Und bei Pixar vor allem, also Pixar ist ja ein Unternehmen, Finding Nemo, also super kreative Arbeit, eines der kreativsten Unternehmen der Welt. Da fand ich auch ganz spannende Praxis. Da ist der Gründer am Anfang in Meetings reingekommen und meinte, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. So, und was er hier macht, ist, er gibt dir die Lizenz, nicht perfekt sein zu müssen. Und ich denke, darum geht es, diese Perfektion. Es geht um Exzellenz, aber nicht Perfektion.
Super. Und Thema Hire zum Beispiel, was bei denen super interessant ist, wir haben das an London Business School, das habe ich ja auch studiert als Case, was die besonders machen, die versuchen möglichst viele autonome Einheiten zu schaffen, die für sich selbst unternehmerische Verantwortung tragen, um sozusagen nicht in Konzernstrukturen die Impulse zu verlieren. Deswegen, als du das als Beispiel gebracht hast, genau, das funktioniert, weil das Verhalten folgt der Struktur, jetzt wenn man systemische Führung aufgreift, und dann ist das natürlich klar, die sind deutlich unternehmerischer, ja, und das ist die Grundvoraussetzung, unternehmerischer zu sein. Ja.
Und das ist halt das Spannende natürlich, eben sich zu überlegen als Unternehmen, in der Welt, die sich so schnell ändert. Normalerweise hat man immer oft angenommen, Innovation kommt aus Research and Development, aus der Entwicklungsabteilung. Aber in einer Welt, die sich so schnell ändert, muss Innovation ja überall herkommen. Und wenn man Leute im Prinzip dann bestärkt, dass man sagt, ja, wir wollen, dass die Ideen überall herkommen und dass es nicht dann, greift nicht der Autorität des CEOs an, das ist eben eine riesige Sache. Wir haben ja so eine CEO-Study gemacht mit über 30 weltweit führenden CEOs, Mastercard und so anderen Unternehmen. Und ein Kernmuster, was rauskam, war, dass die extrem gut sind zu sagen, hier ist eine Richtung, in die wir gehen, eine Vision, ein Purpose. Bei Mastercard beispielsweise Ajay Banga damals meinte, hey, ich will 500 Millionen Leute, die vorher nicht im Finanzsystem waren, also die Ärmsten der Armen, ins Finanzsystem reinholen und dadurch dann eben die auch enablen, dass sie dann ihre Business bauen können und so weiter. Das ist die Vision, hier ist die Strategie, ich gebe euch hier ein paar Sachen, aber ich sage euch jetzt schon, dass die Strategie angepasst wird, sobald uns Hilda in Cape Town sagt, dass die Kreditkarte doch nicht bei ihr arbeitet. Und dadurch, im Prinzip, gibt man ja auch die Lizenz zu sagen, Innovation kann von überall herkommen, wie in deinem Beispiel auch.
Okay, super. Und was für mich interessant war, als ich habe ja mal darüber einen Blogbeitrag geschrieben und einer der Kommentaren war, das ist ja alles Business-Esoterik, ja, was ich da beschreibe. Das war jetzt über Serendipität und das sind jetzt neue Worte für einfach sei doch einfach bereit für die Opportunitäten, die kommen. Aber das ist ja nicht so einfach. Ich glaube, das ist schon, es geht nicht nur darum, einfach zu erkennen, sondern auch zu begreifen und auch wagen zu wollen. Und du bringst auch, glaube ich, einige Studien, die besagen, dass fast 30-50% aller Entdeckungen einem Zufall geschuldet sind.
Ja, ist ganz schwer. Also die Zahl kommt von im Prinzip, da gab es eine Studie, die hat sich angeschaut, wenn man in der Wissenschaft, wenn Leute beispielsweise Grant Proposals zu diesen ganzen Funding Bodies schicken, ne, und sagen, hier ist die große Innovation, die wir machen wollen, hier ist die große Invention, die wir studieren wollen, dass 30-50% eben sich komplett wandeln im Prozess. Ja, die sagen eine Sache und dann später wird es was komplett anderes. Und dann im Prinzip 30-50% von solchen Dingen verändern sich eben auch in vielen anderen Bereichen. Da gibt es ja beispielsweise auch Studien, dass, keine Ahnung, in Fast-Moving Consumer Goods, dass unglaublich viele Dinge, über 50% der Planung natürlich nie auch dann sich ergeben, weil eben die Märkte sich so schnell wandeln und da auf einmal eben irgendwo ein Krieg ausbricht oder irgendwo was passiert, was man nicht auf dem Radar hat. Und ich denke, das ist aber das Spannende, dass man dann im Prinzip, wenn man das Mindset baut, was sagt, okay, ich kann nicht alles wissen, aber ich kann einen Muskel für das Unerwartete bauen. Darum geht es ja, dass man sagt, es ist ähnlich wie wenn man ins Fitnessstudio geht für den Körper, bald geht man auch ins Fitnessstudio für den Geist. Ja, und das ist im Prinzip,
also mentales Fitnessstudio.
Mentales Fitnessstudio, ja. Und zu deinem Punkt, ich denke, das ist sehr interessant. Das ist man ja sehr so wie so ein Venn-Diagramm, dass wenn man Serendipitäts-Mindset so im Core hat, dass dann ja Möglichkeitsdenken und so weiter oder Growth-Mindset ist ja auch und so. Ja. Das sind ja alles Aspekte, die wichtig sind, aber an und für sich alleine ergeben die nicht das ganze Puzzle. Und das ist, was es ja dann so spannend macht, zu sagen, wie kann man beispielsweise ein Wachstumsdenken haben, aber gleichzeitig auch Risiko in bestimmten Bereichen nehmen und so weiter und so weiter. Also ich denke, da gibt es verschiedene Bereiche, die dann sich schön overlappen.
Und wenn du jetzt die letzten 10 Jahre, du beschäftigst dich, glaube ich, in dem Zeitraum mit diesem Thema, hast du gemerkt, dass du anders mit dem Leben umgehst und einfach die Anzahl der Chancen zunimmt, weil du die besser kennst, also persönlich, aus deiner eigenen Perspektive?
Du, ist ganz interessant, weil intuitiv Serendipität in meinem Leben immer eine riesige Rolle gespielt hat und meine anfängliche Interesse kam aus weil das Research sich auch mehr ergeben hat, aber eben auch, weil ich auf mein Leben zurückgeschaut habe und gesagt habe, Mensch, alles, was ich im Leben gemacht habe, was irgendwie relevant ist, ja, irgendwie die Unternehmen, wo ich Teil war, die Liebe meines Lebens jetzt später auch und so weiter, fast jede Freundin, die ich jemals getroffen habe, ja, das war alles irgendwie Serendipität. Und das heißt, es hat in meinem Leben schon immer eine riesige Rolle gespielt. Ich glaube, was jetzt die letzten Jahre mir sehr geholfen haben, war zu sagen, was ist denn im Prinzip so die Kurve, die man bauen will? Weil man will ja auch nicht zu viel Serendipität. Man will ja auch sagen, Mensch, es ist schön, das Serendipität sind ja tolle Momente und sie geben uns viel Sinn und sie nehmen uns in gute Richtung. Aber sie können uns natürlich auch vom Weg abbringen, wenn wir gerade schon an einer tollen Sache arbeiten. Beispielsweise, als ich das Buch geschrieben habe, wollte ich nicht mehr viel Serendipität. Ich bin dann einfach im Café, Kopfhörer und Kopf runter, weil einfach dann es auch eine Ablenkung gewesen wäre, vielleicht noch mehr andere Serendipität zu haben und so weiter. Also ich denke, das, was ich eben in den letzten Jahren spannender fand, war, es gibt, glaube ich, im Leben so Lebensphasen, wo Serendipität ein bisschen mehr eine Rolle spielt als in anderen Phasen. Es gibt auch natürlich, das kommt darauf an, wo wir gerade sind im Leben und so weiter, aber eben auch. Und für mich selber hat Serendipität mehr eine Rolle jetzt auch gespielt, nicht nur im Nice to Have, also ja, wie man eben Liebe davon findet und so, aber auch als Überlebensmodus, weil einfach, wenn man Covid und so weiter sich anschaut, ich war hier allein in New York zu der Zeit, das sind einfach Sachen, wo ich mich dann selber auch erinnern musste, Mensch Christian, du schreibst darüber, dass man hier jetzt auch wirklich so einen Muskel bauen muss für solche Sachen, dann mach's jetzt auch mal selber, weil ich bin aufgewachsen im Umfeld, ja, du weißt, ich komme aus Heidelberg, wo im Prinzip immer gesagt wurde, hey, plan alles und dann wird's schon und dann das richtige Leben ist dann doch ein bisschen anders und deswegen, also bei mir ist es einfach auch, es geht darum so ein bisschen, wie kann man die Anxiety auch ein bisschen dann nicht so sehr haben, dass sich eben so viele Sachen ändern und nicht zu viel Angst quasi vor der Unsicherheit habe.
Und noch eine kurze Unterbrechung in eigene Sache. Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Ich meine, mit zunehmendem Alter versteht man das Leben ein bisschen besser. Das für mich war zum Beispiel eine der wichtigen Erkenntnisse. Man lebt vorwärts, versteht das Leben aber rückwärts. Und deine Connecting Dots, ja, das ist ja im Prinzip genau der Punkt. Das kann man meistens diese Muster erst rückwärts verstehen, wofür das gut war. Und dein Ansatz ist versuchen einfach so offen zu sein, dass du mit dieser Ungewissheit und der Unsicherheit einfach das Maximum rausholst, ohne Angst zu haben, ja.
Und wenn man dann Angst hat, die Angst auch zuzulassen. Und ich denke, das ist halt ja das Wichtige, dass man im Prinzip, glaube ich, Menschen, es ist ja oft so, dass wir so eine Kontrollillusion haben und vielleicht auch oft wollen, weil wir eben im Prinzip davon weg wollen, dass es Unsicherheit gibt. Und es ist ja ähnlich in der Psychologie auch so diese Idee, wenn man Gefühle unterdrückt, dann hilft uns das einfach nicht. Und wo es dann eben auch darum geht, solche Sachen dann zuzulassen. Einfach auch zu sagen, ja, es wird Unsicherheit geben und ja, es wird auch negative Zufälle geben. Und was ich da sehr spannend finde, ist eben so die Rolle von Sachen wie Meditation oder andere Dinge, die uns ein bisschen helfen zu sagen, okay, was kann ich denn kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren? Und wie kann ich mich darauf fokussieren, auf das Kontrollierbare? Und das bringt uns ja wieder zurück zu Viktor Frankl. Also diese Idee, er hat es nie so gesagt, aber das ist ja im Prinzip sein Spirit, dass im Prinzip wir die Situation an sich nicht immer uns ausruhen können, aber eben immer unsere Antwort auf die Situation. Und ich denke, darum geht es ja auch, die Einstellung und das auch zuzulassen, diese Handlungsfähigkeit.
Aber auch bei Frankl, und das betonst du, glaube ich, auch, es ist auch wichtig, dass man so einen eigenen Nordstern findet, ja, um die Richtung zu bestimmen, in welche man sich bewegen möchte, aber nicht zu starr, ansonsten schränkst du wieder diese Serendipität ein. Ja.
Und das ist das Spannende. Ich glaube, wir pushen ja Leute oftmals, ihre Leidenschaft zu finden oder irgendwas, was halt was so ein bisschen abstrakt ja auch für viele Leute ist. Ja. Und da bin ich ein riesiger Fan, genau. Also entweder so ein bisschen zu schauen, was sind denn so die Kernwerte, die mir wichtig sind? Mhm. Was ist denn beispielsweise ein Umfeld, in dem ich sein will? Also anstatt, dass man sagt, ich will unbedingt der CEO von Goldman Sachs werden, dass man sagt, ich will unbedingt in einer Position sein, wo ich viele Ressourcen habe, damit ich die Sachen machen kann, die ich wirklich machen möchte. Oder was auch immer es ist. Also dass man ein bisschen im Prinzip sich so eine Vision schafft, was ist denn was ich denke, was Sinn machen könnte, aber eben dann auch zu deinem Punkt offen sein, wie man da hinkommt und dass man vielleicht irgendwann realisiert, ja, als Banker kann ich das nicht machen, vielleicht muss ich das eher als andere machen und da finde ich es halt auch spannend, immer ein bisschen zu gucken, vielleicht weniger auch, das ist genau der Plan, also es ist immer natürlich wichtig auch zu planen, aber eben auch das Unerwartete mit einzuplanen, aber gleichzeitig eben auch einfach eine Neugierde zu entwickeln. Und bei meinen Studis sehe ich das viel, die stehen unter immensem Druck, weil die Eltern immer sagen, Mensch, wir haben so viel Studiengebühren gezahlt, jetzt geh direkt ins Leben und mach ganz viel Geld und so weiter und so weiter. Und die Studis auch mal sagen, ja Mensch, aber wenn es sich nicht so sinnhaftig anfühlt, was soll ich denn jetzt, soll ich da wirklich erst mal 10 Jahre was machen, was mir vielleicht nicht Spaß macht? Und da ist meine Antwort immer zu sagen, Mensch, pass auf, wir müssen realistisch sein. Auf der einen Seite, dass ja, du hast jetzt hier Schulden von der Uni, weißt du, hier in den USA leider, hat man dann auf einmal nur 100.000 Euro Schulden, wenn man zur Uni gegangen ist. Und du musst das irgendwie zurückzahlen und das ist wichtig. Und du kannst nicht einfach hier in Lalaland gehen und irgendwie dann für die nächsten 20 Jahre nichts verdienen. Also es ist wichtig, dass du schaust, was sind denn so das Alignment zwischen, was ich gerne machen möchte und womit man Geld verdienen kann. Aber gleichzeitig auch, wenn du dann beispielsweise sagst, okay, ich muss jetzt wirklich ein paar Jahre erstmal in der Bank arbeiten, um dann genug Kapital zu erholen. Okay, aber dann brich dir 5% deiner Zeit und guck einfach, wie du das dann mit deiner Leidenschaft verbinden kannst. Wenn du in Goldman Sachs drin bist, gibt es eine Vorständin bei Goldman Sachs, die vielleicht auch wirklich an Frauenrechten in Kenia interessiert ist und dann probier die kurz irgendwie zufällig auf dem Gang zu treffen irgendwann und erzähl dir davon und sag, du willst gerne mithelfen, was auch immer es ist. Und dann passiert diese tolle Serendipität, dass man die Plattform dann, dass man ein Unternehmen weniger sieht als das Endziel und mehr als eine Plattform für Sachen, die man machen möchte.
Ja, und ich glaube, zurzeit haben wir eher mehr Chancen als weniger, auch wenn jetzt uns Medien die Untergangsszenarien die ganze Zeit vielleicht vermitteln. Aber an sich ist die Welt ja super spannend, ja, mit sehr vielen Möglichkeiten.
Was unglaublich fand, also glaube ich, wir haben ja jetzt eine Tochter vor kurzem gehabt, da mache ich mir eben sehr Gedanken, genau wie die Welt jetzt aussieht für unseren Nachwuchs. Und denke ich auf jeden Fall, es gibt sehr viel Unsicherheit natürlich. Und das ist natürlich was, was auch sehr schwer biegen kann. Climate Change und so weiter ist natürlich auch vor allem für unsere und die nächste Generation unglaublich wichtige Themen, die auch so ein bisschen dann mehr Unsicherheit bauen. Und gleichzeitig genau zu deinem Punkt, es ist ja ein unglaubliches Möglichkeitsfeld, dass viele Jobs beispielsweise heutzutage co-kreiert werden. Wenn ich mir anschaue, viele meiner Studis beispielsweise, die haben sich, keine Ahnung, bei den traditionellen Jobs beworben, ne, so irgendwie Analysts bei BCG und so weiter und so weiter. Aber gleichzeitig, der Deal, den wir immer machen, ist zu sagen, bewerb dich bei allem, wo du dich bewerben kannst. Also du machst dein Möglichkeitsfeld so breit wie möglich. Nein. Aber gleichzeitig, was am wichtigsten ist, geh zu diesen Netzwerk-Events hier, ja, wo du die interessanten Leute triffst, die, wenn sie sich mögen, wenn der CEO von BCG dich mag, dann musst du nicht als Analyst anfangen. Dann fängst du direkt als Assistant to the CEO an und danach kannst du im Prinzip alles machen. Und so diese Idee, dass solche Leute für dich dann Positionen kreieren können, wenn sie dich mögen, dass man im Prinzip realisiert, viele Positionen werden oftmals co-kreiert. Ich habe vor kurzem beispielsweise da gibt es die tolle Marketing-Chefin Sustainability-Chefin von Procter & Gamble. Die hat im Prinzip einfach zufällig irgendwann gesagt, Mensch, ich guck mal, dass ich den CEO finde, weil ich ihm erzählen muss, dass eigentlich er braucht genau den Job, den es noch nicht gibt. Lass mich mal den dann überzeugen, dass es den Job geben sollte. Und worum es hier geht, ist es zu sagen, oftmals gibt es die Jobs noch nicht, die man vielleicht haben könnte, aber wenn man beispielsweise excited über Bitcoin ist und dann eben sich mit Leuten
in der Szene gibt,
ergeben sich dann auf einmal auch Jobs, die man gar nicht auf dem Radar hatte.
Du beobachtest ja auch junge Menschen schon länger. Hast du das Gefühl, dass er sich jetzt verändert hat, wenn man jetzt ein bisschen zurückblickt gegenüber heute in der Einstellung? Ist die Generation von jungen Menschen ist jetzt anders unterwegs?
Vor allem in den USA? Was ich spannend finde, ist, dass durch Social Media es ja unglaublich sichtbar ist, dass man verschiedene Leben leben kann. Wenn du dir überlegst, wie wir damals auch aufgewachsen sind oder vor allem auch die Generation vor uns, das sind ja dann, du bist irgendwo vielleicht in einem Suburb oder auf einem Dorf oder irgendwo aufgewachsen und du hast halt die Leute um dich herum gesehen, die um dich herum sind und hast halt, okay, es gibt hier 10 verschiedene Jobs. Es gibt 10 verschiedene Jobs, die für mich in Frage kommen, weil das sind die Leute, die um mich herum sind. Und dann liest du vielleicht mal was in der Zeitung oder so, aber das ist es ja dann auch. Aus Social Media, jeden Tag bekommen jetzt die Kids, hey, es gibt diesen Job und diese Möglichkeit und das macht der und das macht die und das macht diddle. Und das heißt, was ja Wahnsinn ist, dass auf der einen Seite sie sehen, Mensch, ich könnte so viele verschiedene Leben leben, dass die Potenzialität von wie man Leben leben könnte so riesig ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so ein bisschen Dilemma of Choices. Mensch, wer will ich denn eigentlich werden, wenn ich im Prinzip so viele Leben leben könnte? Und ich denke, das ist so ein bisschen, wo wir dann auch als Advisors oder Mentors und so weiter eine riesige Rolle spielen können, zu sagen, lass es doch ein bisschen tiefer reingehen, was sich für dich wirklich wichtig und sinnvoll anfühlt versus was du denkst, dass jetzt ein paar Leute um dich herum möchten, die in 5 Jahren in deinem Leben sowieso keine Rolle mehr spielen werden.
Okay. Ich habe ja schon deutlich ältere Kinder als du. Das heißt, mein älterer Sohn ist 16. Ja, und ich versuche denen auch ein paar Hinweise zu geben, wie sie mit der Welt umgehen sollten. Und was mir super geholfen hat, ich sage, wenn du jetzt einen Schritt machst, überleg dir, dass du mit dem Schritt Anzahl der Optionen erhöhst und nicht reduzierst, ja, und einfach nur als Heuristik im Leben nach vorne zu gehen, ja? Und das ist, glaube, du sagst auch, zum Beispiel Konsistenz ist sehr wichtig, ja, das für mich ist auch, Konsistenz ist wichtiger als Intensität, und da merkt man, dass das bei vielen, gibt es ja auch in Social Media, merkt man, es gibt jetzt jemanden, der hat einen Neujahrsvorsatz, er arbeitet jetzt viel mehr mit Social Media, dann ist er, für 4 Wochen ist er gut, und dann bricht es zusammen, ja, und solche Sachen, ja, und das fällt's auf, ja.
Ja, absolut. Und finde ich eine interessante Heuristik, wie ich zu sagen, was sind denn die Bereiche, wo ich mir eine Möglichkeitsplattform schaffe? Also ich rede da beispielsweise auch viel mit meinen Studis drüber zu sagen, was sind denn die Positionen, wo du dich reinpacken kannst, wo du auch erstmal die Möglichkeit hast, verschiedene Bereiche zu sehen und dich mit verschiedenen Leuten zu umgeben. Also weißt du, ich finde immer so Business Incubators sind so ganz interessant, weil du dann, wenn du irgendwo in einem Business Incubator oder VC oder so, wenn du da mal eine Internship machst, da hast du Zugriff auf so viele Portfolio-Companies, dass du sonst sagen kannst, Mensch, Healthcare, ich dachte immer, ich habe Interesse, aber eigentlich interessiert mich das ja gar nicht. Eigentlich interessiert mich ja die und die Sache mehr. Und ich denke, das ist das, was ja super spannend ist, wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen auszuprobieren. Also auszuprobieren, wo sie sich gut fühlen, aber eben auch mit wem. Und ich denke, da finde ich es eine sehr gute Idee, in dieser Möglichkeitsdenken zu haben. Und das ist ja auch das Spannende, also ganz kurz vielleicht von einer akademischen Nerdy-Perspektive. Ich habe vor kurzem mehr und mehr auch so mit Quantenphysikern gearbeitet und ein bisschen mehr so in die Quantenphysik gegangen. Und was ich spannend finde da ist, dass ja im Prinzip die Idee ist, dass man sagt, es gibt diese Potentialität, also alle potenziellen Möglichkeiten, die da sein könnten, aber nur eine materialisiert sich ja immer. Also du könntest all die verschiedenen Jobs nehmen und dann nimmst du einen Job. Und die Frage ist ja genau diese eine Materialisierung, welche neue Potentialität die dann aufmacht. Und genau zu deinem Punkt, wenn man dieses neue Feld so groß wie möglich hält, ist es natürlich dann interessant, wenn man noch ein bisschen das Gefühl hat, man weiß nicht genau, wo man hin will. Wenn man so das Gefühl hat, Mensch, ich will mein Leben damit verbringen, im Klimawandel eine Rolle zu spielen, dann kann es natürlich auch hilfreich sein, sich zu fokussieren. Deswegen ist das Interessante, so diese Trichterfrage natürlich über die Zeit hin. Aber dein Sohn kann sich da sehr glücklich schätzen, dich als Vater zu haben.
Das werden wir sehen. Wir leben ja vorwärts, verstehen werden wir das rückwärts. Mal schauen, was er mit 30 sagt, ja, ob das so gut war oder nicht. Aber deswegen schätzen wir auch zum Beispiel den Job als Berater so sehr, weil am Ende des Tages, ich meine, wenn man 5 Jahre in einer Beratung gearbeitet hat und dann 25 Unternehmen gesehen hat, wenn du jetzt, wir machen auch sehr, sehr viel Umsetzung, quasi auch Konzepte tatsächlich realisieren, dann lernt man so viel Vielfalt, ja, das ist so wertvoll fürs Leben. Und wenn man jung ist, ist das, glaube ich, da, wo Serendipität besonders große Rolle spielt, weil Compound-Effekt auf lange Sicht natürlich besonders durchschlägt, je früher man damit startet. Ja. Und Compound-Effekt spielt auch für dich, glaube ich, eine große Rolle. Ja.
Vor allem eben auch, denke ich, auf gesellschaftlicher Ebene, weil das ist ja immer, alles, worüber wir geredet haben, ist ja im Prinzip eine Verkettung. Also es ist ja immer, wenn du Serendipität hattest, um deinen tollen neuen Job zu kriegen, ermöglicht der dir dann wieder mehr und so weiter und so weiter. Und aber eben auch auf der negativen Seite, wenn du irgendwie ein Sozialunternehmer irgendwo in Kenia bist, in irgendeinem Dorf, wo du keinen Zugang zu der Ausbildung, zu Netzwerken hast, dann ist ja dein Base-Level von potenzieller Serendipität unglaublich gering. Und da, denke ich, haben wir dann auch als Führungskräfte eine riesige Verantwortung zu überlegen, wie kann man denn Möglichkeitsräume für Menschen bieten, damit es dann auch exponentiell mehr Serendipität gibt? Was meine ich damit? Für eine Person einmal Serendipität zu haben, weil man in das Dorf geht und dann auf einmal sie ein Investment kriegen, ist schön. Aber wenn du eine Community um sie herum baust, wo sie konstant Serendipität um sie herum haben, ist natürlich dann ein exponentieller Change. Und das Gleiche auch bei Ausbildung. Es ist nicht genug, irgendwie eine Studentin, die aus dem weniger privilegierten Haushalt kommt, an die TU München zu schicken, ja, weil die dann ja wieder das gleiche Problem hat, sobald sie graduiert, dass dann ihre Kollegen, Kolleginnen wieder die besseren Netzwerke haben, sondern zu sagen, okay, dann gebe ich dir auch gleich 3 Mentoren und 2 Verbindungen zu Unternehmen, damit ich dir auch direkt so einen Möglichkeitsraum baue. Und ich denke, darum geht es so ein bisschen holistischer Systemdenken zu machen.
Finde ich auch wichtig, einfach dessen bewusst zu sein, weil die Erkenntnis zu haben, ist ja schon der erste Schritt zur Veränderung. Und wenn man in Optionen denkt und in Chancen, dann ist es einfacher, glaube ich, durchs Leben zu gehen. Vor allem unter Unsicherheit, weil da ist die Frage, was ist mein nächster Schritt? Und man sagt ja unter Unsicherheit, ein Schritt nach dem anderen. Christian und vielleicht Naval Ravikant kennst du bestimmt auch, was ich bei ihm so toll fand, er sagte, es gibt auch einen vierten Faktor oder vierte Ebene des Glücks, wenn das Glück dich selbst sucht. Das heißt, wenn du wirklich etwas erschaffen hast, das deine Expertenposition aufbaut, ich bin mir sicher, dass du viel mehr Anfragen jetzt bekommst als noch vor 10 Jahren, weil dein Compound-Effekt in Bezug auf Bekanntheit, Expertenwissen, dir viel mehr Chancen bietet, weil du das Chancen anziehst. Und das ist auch eine interessante, erstrebenswerte, vielleicht Stoßrichtung, ja, im Leben, ja. Richtig gut zu sein.
Ja, ich denke, das ist generell, denke ich, eine große Frage, auch um sich zu überlegen, wofür möchte ich denn stehen? Also, dass sich eben dann jemand, wenn du irgendwo rumläufst und dir überlegst, wer ist denn jetzt eine Person, die irgendwie sich bei Zufall auskennt oder Serendipität auskennt, dass man dann auch in den Kopf kommt, versus dass im Prinzip man irgendwie 30 verschiedene Sachen hat und dann eben man
klare
nicht
Positionierung.
Genau weiß, okay,
wofür, klare Positionierung.
Wofür, ja. Positionierung, aber, und das ist ja das Spannende, dass man im Prinzip sich nicht irgendwie in eine Box steckt und sagt, Mensch, ich bin jetzt nur der Berater für Kosmetik und das ist quasi meine Box jetzt, sondern dass man eben überlegt, was ist denn genau dieses Möglichkeitsfeld, das ich gerne besetzen möchte, das im Prinzip vielleicht dann genau zu deinem Punkt so eine Radiation hat, ja, so eine, dass das im Prinzip sich dann Leute davon angezogen fühlen, weil im Prinzip da auch Communities drumherum sind. Und ich denke, in meinem Fall, was ich halt sehr spannend finde, ist, immer zu überlegen, was ist denn die Community um mich herum, die eigentlich im Prinzip das Spannende bildet, weil es ist ja nur so viel, was man als Einzelperson machen kann, ja. Aber wenn man spannende Leute um sich herum hat, die konstant irgendwie an den Boundaries sind, das ist ja im Prinzip die Community dann, die konstant auch Leute anzieht. Deswegen, also ich bin so ein riesiger Fan von da nicht zu sehr zu überlegen, sich als Individuum nur zu positionieren, sondern wirklich, wer bin ich denn in Relationship zu den Communities und wie kann ich um mich herum auch ein bisschen eine Community bauen, die dann im Prinzip und dass wir zusammen im Prinzip dann ein Feld besetzen und dann automatisch, ja, es ist wie bei Karma, dass automatisch dann sehr, sehr viele Sachen auf dich zurückkommen, weil du eben vielleicht nicht zu sehr darauf fokussiert bist, dass es immer nur du sein musst. Und ich denke, das ist das, was ich immer interessant finde, wenn Leute sich zu ernst nehmen im Endeffekt. Es gibt ja so ein paar Koryphäen, die dann denken, sie sind die absolute Expertin oder absolute Experte in dem Feld und so weiter, dass die dann vielleicht doch im Endeffekt weniger Anfragen kriegen als die zweite oder dritte Person, die einfach eine tolle Community um sich rumgebaut haben, weil Leute einfach sagen, es macht auch mehr Spaß, bei der Person dabei zu sein. Deswegen, das ist das, was ich sehr empfehlen kann. Genau, auf der einen Seite sich zu überlegen, wofür möchte ich stehen, was ist mir wichtig, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen zu überlegen, wer sind denn die Leute, denen ich helfen kann dabei und die vielleicht mir dann auch ein bisschen helfen und dann im Prinzip haben wir so ein beautiful system, was man dann um sich rum aufbaut.
Okay, das in Universen zu denken, sozusagen, in eigenen vielleicht Netzwerk-Universen oder Kompetenzuniversen. Super, Christian. Vielleicht zum Abschluss stellen wir immer drei Fragen. Ich habe eine Vermutung, was du jetzt sagst. Gibt es ein Buch, das dein Leben massiv beeinflusst hat?
Ja, das ist definitiv Viktor Frankls Man's Search for Meaning, also die Art zum Leben sagen auf Deutsch. Weil es einfach, ich meine, er war in der toughesten Situation, die man sich vorstellen kann, Konzentrationslager und so. Und er hat trotzdem sich dann gesagt, okay, pass auf, objektiv gibt es hier keinen Sinn. Es ist komplett sinnlos, was hier gerade passiert. Aber ich kann als Individuum trotzdem nur probieren, Sinn zu kreieren. Also er würde dann beispielsweise, hat sich überlegt, okay, wenn ich morgen noch mit einem Mitgefangenen spreche und ihm das Gefühl gibt, dass es noch Hoffnung gibt, jetzt habe ich einen Sinn zu überlegen, weil ich habe noch eine Rolle hier. Ich denke, das ist das Interessante, was mir immer auch jetzt, ich hatte eine schwere Covid-Erkrankung am Anfang von Covid beispielsweise, und da war Viktor Frankl wieder so ein bisschen ein Anker, weil im Prinzip so diese Idee, ja, es fühlt sich sinnlos an, dass wenn jemand sich so im Leben ist und so viel Spaß am Leben hat und auf einmal wird man einfach so ausgenockt und es ist auf einmal fast alles vorbei und dass es einfach sich so sinnlos anfühlt und dann aber sagen, okay, gibt es hier trotzdem noch was ich davon lernen kann? Und in meinem Fall beispielsweise, ich habe dann mir ein bisschen reflektiert und gesagt, Mensch, ich habe einfach nicht so viel Fokus auf Familie gehabt und so weiter und habe mich dann ein bisschen anders ausgerichtet und gesagt, Mensch, ich bin ready für eine wirkliche Beziehung und so weiter und Serendipity hat dann später eingeschlagen und jetzt habe ich meine wundervolle Frau und mein Baby hier. Also the long story short ist, dass es vielleicht auch bei diesen Krisen dann so Inflection Points gibt und Viktor Frankl ist im Prinzip so ein tolles Beispiel, wie man in jeder Krise noch was finden kann.
Okay, super. Und jetzt besonders interessante Frage. Was würdest du einem 20-jährigen Christian empfehlen fürs Leben mit deinen ganzen Erfahrungen, Zetten?
Also sehr, sehr viele Sachen und vor allem die meisten Einsichten kamen auch sehr schmerzhaft in meinem Leben. Das heißt, da würde ich wahrscheinlich nochmal ein ganzes Buch drüber schreiben, was die ganze schmerzhaften Erfahrungen waren. Aber ich glaube, die Kernsache, die ich für mich festgestellt habe und die ich falsch gemacht habe in verschiedenen Phasen meines Lebens, war, sich wirklich ganz klar zu werden, was sind meine absoluten Non-Negotiables? Was sind die absoluten Gebiete, die man niemals aufgeben wird? Was sind die Grenzen, die ich selber ziehe? Und in meinem Fall beispielsweise, ich war in Umfeldern, wo beispielsweise ich dann in eine Situation gepackt wurde, wo ich auf einmal mich zwischen Integrität und Loyalität entscheiden muss. Oder weißt du, wo Leute einen Trade-off bauen zwischen verschiedenen Werten und wo für mich einfach dann irgendwann klar wurde, okay, wenn ein Freund dich in eine Situation packt, wo du deine Integrität im Prinzip ein bisschen in Frage stellst, dann ist es vielleicht doch nicht so ein guter Freund. Und ich denke, also für mich beispielsweise Sachen wie Integrität und so weiter, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich realisiert, das sind die wenigen Sachen, die wir wirklich auch kontrollieren können und wo wir wirklich auch sagen können, Mensch, dann muss ich mir halt meine Freunde besser aussuchen, wenn die mich quasi in solche Situationen bringen. Und da denke ich, da würde ich meinem 20-Jährigen sagen, Christian, pass auf, es wird nicht immer einfach, Nein zu sagen, aber Nein sagen ist wirklich extrem wichtig.
Exzellent, Christian. Und die letzte Frage, was ist Sinn des Lebens für dich?
Das ist interessant, weil für mich ist es eher ein Prozess des konstanten Sinnsuchens. Also es ist im Prinzip, okay, dass ich dir wahrscheinlich in 20 Jahren eine andere Antwort gebe, als ich dir vor 20 Jahren gegeben hätte. Aber dass ich glaube, die Konstante, die bei mir sehr dabei ist, ist im Prinzip, dass ich mich sehr oft frage, was ist denn für mich, was fühlt sich denn sinnvoll an? Und in meinem Falle, was sich sehr sinnvoll anfühlt, ist einfach, dass ich das, was mir gegeben wurde, das Umfeld, die Ausbildung und so weiter, dafür nutzen kann, möglichst viele Leute um mich herum, auch wenn ich auf meinem Todesbett liegen werde, dass ich das Gefühl habe, Mensch, ich konnte deren Leben auch ein bisschen verbessern. Und ich denke, das ist für mich, ich sehe es jetzt im Kleinen, in der Familie, die ich gerade baue, aber man muss ja auch im Großen so die Serendipität arbeiten. So. Deswegen liegt mir das so am Herzen, weil was ich an Serendipität einfach festgestellt habe, ist, Mensch, ist es was Lebens nicht nur verbessert im Sinne von Erfolg, sondern es einfach sinnhafter für so viele andere Leute macht. Und deswegen macht es das dann für mich quasi wieder sinnhaft. Schön. Und es ist im Prinzip dann ein komplettes Eigeninteresse, weil im Prinzip mich das dann wieder glücklich macht, dass im Prinzip es anscheinend ein paar andere Leute auch glücklich macht.
Vielen herzlichen Dank, Christian. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel, viel Erfolg mit deinem nächsten Bestseller, jetzt in deutscher Sprache in Deutschland. Und ich bin mir sicher, das Buch lohnt sich zu lesen. Für mich war das ein Augenöffner. Und vielen herzlichen Dank für einen tollen Austausch, Christian.
Vielen Dank für die tollen Fragen. Und ja, ich freue mich, in Kontakt zu bleiben. Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.